Bevor es losgeht, ein paar allgemeine Hinweise. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Gewalt, Folter und Mord im Kontext des Nationalsozialismus thematisiert. Wenn es dir damit nicht gut geht, empfehlen wir dir, diese Folge nicht oder nicht alleine anzuhören. Zum Feind gemacht erzählt Geschichten von Menschen. Menschen, die von den NationalsozialistInnen verfolgt wurden. Heutzutage wissen die meisten, dass Jüdinnen und Juden sowie Sintisse und Romnia verfolgt wurden. Doch es gab noch viele andere, die aus ganz unterschiedlichen Gründen ins Visier der Nazis gerieten. Sie wurden in Gefängnissen, Arbeits- und Konzentrationslagern eingesperrt, zwangssterilisiert, gefoltert oder ermordet. In Zum Feind gemacht erzählen wir die Geschichten von Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden oder weil sie psychisch krank waren, weil sie schwarz waren, weil sie ihre politischen Überzeugungen nicht aufgeben wollten oder einfach nur, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort ihre Meinung gesagt haben. In diesem Podcast kommen Nachkommen von Verfolgten zu Wort. Sie erzählen aus dem Leben ihrer VorfahrInnen und deren Verfolgung. Wir sprechen mit Historikerinnen und Historikern über die Hintergründe und wir sprechen darüber, was das für uns heute eigentlich bedeutet. Diese Geschichten machen klar, Freiheit und Demokratie sowie eine offene Gesellschaft sind keine Selbstverständlichkeit. Sie beruhen auf Werten, für die wir alle uns einsetzen müssen. Jeden Tag und mit allen unseren Kräften. Auf unseren Social-Media-Kanälen findet ihr weiterführende Informationen und Bilder zu den besprochenen Fällen. Die Links dazu packen wir euch in die Shownotes. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, TikTok, YouTube oder Threads unter Zum Feind gemacht. Weitere Biografien und spannende Hintergrundinformationen findet ihr auf unserer Website www.zumfeindgemacht.de. Ich bin übrigens Nora und ich moderiere diesen Podcast. Und heute wollen wir euch jemanden vorstellen, der sicher nicht zum Helden taugt und trotzdem Opfer politischer Verfolgung wurde. Denn viele Lebensgeschichten sind eben nicht schwarz-weiß, sondern bewegen sich in den Grauzonen dazwischen. Und damit möchte ich euch auch den zweiten Erzähler in dieser Folge vorstellen, Jost Rebentisch. Hallo Jost.
Hallo Nora.
Jost, du bist Geschäftsführer des Bundesverbands Information und Beratung für NS-Verfolgte in Köln und hier entsteht auch das Projekt Zum Feind gemacht. Und dass du in dieser Folge dabei bist, hat einen besonderen Grund, denn heute geht es um die Geschichte von Heinrich Diehl. Jost, wie ist diese Geschichte zum Bundesverband gekommen?
Die Familie Diehl hat sich 2006 an meine Kollegin beim Bundesverband gewandt, die damals die Beratung bei uns geleitet hat, in der Hoffnung, die Wiedergutmachungssache von Heinrich Diehl nochmal prüfen zu können. Meine Kollegin ist dann bei der Familie gewesen, hat mit ihnen gesprochen. Dann waren es aber so viele Unterlagen, die da einzusehen waren, dass die Kollegin gesagt hat, nee, das ist ein Fall für den Historiker. Da muss der Historiker ran. Und dann habe ich die Familie besucht, habe mir die Verfolgungsgeschichte angehört, habe mir auch die Wiedergutmachungsakten angesehen und habe da schon gemerkt, nee, da ist wiedergutmachungstechnisch nichts mehr zu machen. Da sind alle Fristen abgelaufen, alle Instanzen ausgeschöpft. Aber mich hat die Geschichte von Heinrich Diehl damals so interessiert und mitgenommen, dass ich gedacht habe, nee, die Geschichte muss erzählt werden. Ich habe dann die Ordner der Familie, die ganzen Unterlagen bekommen, habe das alles kopiert, habe es alles durchgesehen, habe auch noch viel recherchiert und habe versucht, einen Journalisten für die Geschichte zu begeistern erstmal, habe aber keinen gefunden. Und weil das so war, habe ich dann angefangen, die Geschichte selber zu recherchieren und selber zusammenzuschreiben. Habe dann versucht, einen Verlag zu finden, der das veröffentlicht hat, aber auch keinen gefunden. Und so musste die Geschichte jetzt warten, bis wir Zum Feind gemacht haben, damit die Geschichte von Heinrich Diehl endlich erzählt werden kann.
Ich habe schon gesagt, die Geschichte von Heinrich ist keine Heldengeschichte und sie zeigt, wie schnell das gehen konnte, ins Visier der Gestapo zu gelangen. Denn Heinrich ist ein feuchtfröhlicher Nachmittag zum Verhängnis geworden.
Genau. Wir haben da den 29. September 1935, das ist ein Sonntag. Und Heinrich sitzt in der Kneipe Rosskopf in Sprendlingen in Rheinhessen, wo er auch herkam. Und da gibt es an diesem Nachmittag Freibier. Und das lässt sich Heinrich leider sehr gut schmecken.
Das ist auch erstmal nicht verboten, aber ihr ahnt schon, der Alkohol lockert Heinrichs Zunge und das hat am Ende dramatische Folgen. Just, was passiert denn genau an diesem Nachmittag?
Naja, angeblich kommt ein wandernder Handwerksbursche auf der Walz in den Schankraum. Die kann man gut erkennen an ihrer Kleidung, Hut und Weste und am Stock und mit dem Bündel dran dabei und so. Und diesen Handwerksbursche, den hat der Heinrich wie folgt begrüßt.
Bruder der Landstraße. Unser Dasein ist die Landstraße und Russland ist die Heimat.
Heinrich streckt ihm die Hand entgegen, aber die nimmt der Handwerksbursche nicht und verschwindet lieber schnell wieder.
Das ist auch 1935 nicht ganz ungefährlich, da Heinrichs Hand anzunehmen, denn Russland steht halt für Kommunismus und die Kommunisten werden mit als Erste im NS gnadenlos verfolgt.
Genau. Aber das soll nicht die einzige Äußerung sein, die Heinrich da an diesem Nachmittag später tätigt. Angeblich schwadroniert er auch noch über Albert Einstein und seinen Beitrag zur Luftfahrt.
Eine Schande, dass man diesen hervorragenden Kopf aus Deutschland weggeekelt hat. Schande.
Und dann erzählt er noch etwas, das in Deutschland zwar vielen bekannt ist, über das aber niemand offen spricht.
Ich sag euch was, aber nicht weiter erzählen. Die Kommunisten... Wisst ihr, was sie mit den Kommunisten machen? In den Gefängnissen? Nein? Ich sag's euch, die tun so, als würden sie ihnen die Flucht ermöglichen. Hier, kannst gehen, Karl. Tschüss. Und die armen Teufel, die nutzen die Gelegenheit und dann, peng, knallen sie sie von hinten ab. Einfach so, die Schweine.
Das sind natürlich Äußerungen, die sind 1935 außerordentlich gefährlich.
Wir haben Heinrich hier von einem Schauspieler sprechen lassen. Woher wissen wir eigentlich, was Heinrich zumindest inhaltlich an diesem Abend so alles erzählt hat?
Na, das wissen wir von dem Gärtner Karl-Johann Schnell, ein Sprendlinger Bürger, SA-Scharführer und ehemaliger Parteigenosse von Heinrich Diehl, der diese Reden am nächsten Tag bei seinem Ortsgruppenleiter Bernhard zu Protokoll gibt und anzeigt.
Du hast gerade ehemaliger Parteigenosse gesagt, das heißt Heinrich Diehl war Mitglied in der NSDAP.
Ja, das war er, aber schon nicht mehr an diesem Abend, über den wir jetzt sprechen, denn Heinrich wurde 3 Monate vorher aus der Partei ausgeschlossen.
Dann lass uns doch hier mal einen Blick auf Heinrichs Lebenslauf werfen. Wie alt war er denn eigentlich zum Zeitpunkt dieses Vorfalls in der Kneipe?
Da war Heinrich 33 Jahre alt. Er wurde am 12. Februar 1902 in Pfaffenschwabenheim geboren. Das ist ein Dorf, hatte damals etwa 600 Einwohner, ganz in der Nähe von Sprendlingen. Sein Vater Wilhelm war Volksschullehrer und die Mutter war gelernte Näherin. Und Heinrich ist auch das einzige Kind dieses Paars geblieben. 1916, also mitten im Ersten Weltkrieg, ist Heinrichs Vater an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben, den er ein paar Jahre vorher erlitten hat. Und jetzt musste Heinrichs Mutter den 14-jährigen Sohn ganz alleine großziehen. Der Heinrich träumte davon, Volksschullehrer zu werden wie sein Vater, aber dazu hätte er studieren müssen und das Geld dafür, das konnte seine Mutter nicht aufbringen.
Das heißt, was macht Heinrich dann stattdessen?
Er geht auf die Höhere Handelsschule in Mainz, macht da das Handelsabitur und beginnt eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Und nach dem Abschluss wird er Buchhalter beim Bankhaus Julius Geiß in Boppard.
Das klingt jetzt erstmal nach einem sehr soliden Lebenslauf.
Ja, absolut. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns mittlerweile in der Mitte der 1920er Jahre und Rheinhessen gehört zu den von Frankreich besetzten Gebieten. Gerade im Finanzsektor stehen große Veränderungen an und Heinrich Diehl scheint sich bei seinem Arbeitgeber auch nicht sehr wohl gefühlt zu haben. Und deshalb kündigt er beim Bankhaus Geiß 1925 nach nur wenigen Monaten und dann ist er erstmal arbeitslos.
Anfang 20 und arbeitslos ist wahrscheinlich auch eine einschneidende Erfahrung für so einen jungen Mann wie Heinrich.
Ja, das lässt sich zumindest vermuten. Genauere Informationen dazu haben wir leider nicht. Wenige Monate später hat Heinrich dann aber auch schon einen neuen Job. Und zwar fängt er an beim Feldbereinigungsamt in Sprendlingen. Da bleibt er immerhin 5 Jahre lang, bis ihm dann im September 1930 plötzlich gekündigt wird.
Und zu dem Zeitpunkt steigen die Arbeitslosenzahlen nicht nur in Deutschland wirklich rasant an, als Folge des Börsencrashs 1929 und der dadurch ausgelösten Weltwirtschaftskrise. Und Heinrich Diehl ist jetzt einer von knapp über 3 Millionen Arbeitslosen in der Weimarer Republik, Tendenz stark steigend.
Und diese Situation nutzt die NSDAP, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei von Adolf Hitler, für sich aus. Bei den Reichstagswahlen im November 1930 wird die NSDAP mit 18% der Stimmen zweitstärkste Kraft hinter der SPD. Und in der Partei, in der NSDAP, Aktive Mitglieder waren vor allem junge Männer. Fast 70% sind jünger als 40 Jahre und ab dem 1. Juni 1931 gehört auch Heinrich Diehl dazu. Er ist in die Sprendlinger Ortsgruppe eingetreten und hat die Mitgliedsnummer 651.269 bekommen.
Und bis Ende 1931 zählt die NSDAP dann mehr als 800.000 Mitglieder, hat damit ihre Zahl im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, heißt, Heinrich Diehl ist kein Einzelfall. Das ist eine von vielen Geschichten dieser Art in der Weimarer Republik. Just, welche Rolle übernimmt denn Heinrich in seiner Ortsgruppe?
Na, der Heinrich wird so etwas wie die rechte Hand des Ortsgruppenleiters, Friedrich Bernhard. Der ist Großbauer in Sprendlingen und der wird aufgrund seiner Körpergröße von allen der Lange genannt. Und Heinrich erledigt für ihn so die Schreibarbeiten, weil Friedrich Bernhard jetzt nicht gerade als wortgewandter Vertreter gilt. Außerdem verteilt Heinrich mit dem Fahrrad das nationalsozialistische Kreisblatt in Sprendlingen und den umliegenden Orten.
Wahrscheinlich würde man das heute Pressearbeit nennen, was Heinrich da gemacht hat. Und er sorgt so dann natürlich auch dafür, dass neue Mitglieder geworben werden.
Das ist die Frage, ob Heinrich das bewusst war. Aber im Prinzip, ja, kann man das wohl so sagen. Und als dann im Januar 33 die Macht an die Nationalsozialisten übertragen wird, da profitiert Heinrich eben auch davon. Durch seine vergleichsweise frühe Parteimitgliedschaft gilt er als sogenannter alter Kämpfer. Und das erhöht seinen sozialen Status. Und er bekommt tatsächlich auch seine alte Stelle beim Feldbereinigungsamt wieder.
Im Prinzip könnte man sagen, gut gelaufen für Heinrich, denn am Ende hat ihm ja seine Parteimitgliedschaft erstmal genutzt.
Ja, sicher. Klar, das ist so. Aber zu dem Zeitpunkt ist sich Heinrich selber schon gar nicht mehr so sicher, ob das eine gute Entscheidung war, in die Partei einzutreten. Er nimmt diesen Vorteil mit, ganz klar, aber mit der Partei selber will er zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon nichts mehr zu tun haben. Schon vor der Machtübertragung an die Nazis hat Heinrich starke Bedenken in Bezug auf den Nationalsozialismus geäußert.
Ist denn bekannt, was ihn da genau gestört hat?
Nee, das ist leider nicht überliefert. Aber was wir wissen ist, in der Ortsgruppe hat man Zweifel an Heinrichs sogenannter politischer Zuverlässigkeit. Heinrich bittet auch seinen Ortsgruppenleiter unmittelbar nach der Machtübernahme der Nazis, ihn von der Parteiarbeit freizustellen. Und er begründet das damit, wahrscheinlich vorgeschoben, dass er sich auf seinen Job konzentrieren müsse. Und der Ortsgruppenleiter vermutet aber, dass Heinrich sich vom Nationalsozialismus entfremdet hat. Und ich denke, das war auch so.
Das mit dem Job beim Feldbereinigungsamt geht aber auch nicht ganz so lange gut.
Nee, auch da verhält er sich eher auffällig, wie es heißt. Und das hat zur Folge, dass er am 6. Januar 1935 vom hessischen Staatsministerium mit sofortiger Wirkung entlassen wird.
Der Mess- und Schreibgehilfe Heinrich Diehl erklärte, dass er für die paar Pfennige nicht arbeiten würde und ihm die Bezahlung zu gering sei. Er zerriss hierbei sein Tagebuch und steckte es ins Feuer und erklärte, den Saftladen nicht mehr zu betreten. Diehl ist im letzten Monat 9,5 Tage meistens ohne Entschuldigung vom Dienst ferngeblieben. Auch hat er in den letzten 12 Monaten seinen Dienst sehr vernachlässigt.
Das klingt eher so, als hätte Heinrich es drauf ankommen lassen, gekündigt zu werden.
Möglicherweise, ja, aber da müssen wir spekulieren. Ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass er sich ein wenig mehr erhofft hatte, als nur seinen schlecht bezahlten Job zurückzubekommen. Aber Fakt ist jedenfalls, Heinrich ist damit wieder arbeitslos.
Und dann kommt es zu dem Ereignis, das der Szene in der Kneipe vorausgeht, nämlich Heinrichs Ausschluss aus der NSDAP.
Ja, auch da wissen wir nicht genau, was vorgefallen ist. Was wir wissen ist nur, der Parteiausschluss trägt das Datum vom 21. Mai 1935, ist ausgestellt vom Parteigericht Alzey-West und zwar mit der Begründung des parteischädigenden Verhaltens. In der Familie Diehl wurde mir erzählt, dass er die Distanz zur Partei einfach nicht für sich behalten konnte, vor allem nach den Morden im Zusammenhang mit dem sogenannten Röhmputsch im Sommer 1934. Und natürlich sind Heinrichs Ansichten der Parteileitung bekannt geworden.
Und dann kommt es ein paar Monate später zu Heinrichs Äußerungen im Roßkopf, zur Denunziation durch den ehemaligen Parteikollegen Karl-Johann Schnell. Welche Konsequenzen hatte denn diese Denunziation für Heinrich?
Na, direkt im Anschluss ist erstmal gar nichts passiert. Heinrich wird erst Monate später verhaftet, nämlich am 4. Dezember 1935. Und bei den Verhören kommen seine Äußerungen im Roßkopf dann zur Sprache. Und Heinrich gibt dabei zu, den Handwerker so begrüßt zu haben, wie das protokolliert worden ist. Und auch seine Äußerungen zu Albert Einstein gibt er zu. Wobei er dabei aber betont, dass er sich damit nicht als, Zitat, Judenfreund hinstellen wollte. Aber was er immer bestreitet ist, dass er etwas zu den Bedingungen von Kommunisten in deutschen Haftanstalten gesagt hätte. Daran könne er sich überhaupt nicht mehr erinnern.
Was ist von diesen Aussagen zu halten?
Na, das muss man schon alles mit Vorsicht genießen, ne? Denn bei solchen Verhören ist die Gestapo nie zimperlich vorgegangen. Es wurde unter Druck gesetzt, geschlagen, gefoltert. Und natürlich haben auch die Verhörten versucht, das, was ihnen vorgeworfen ist, möglichst zu verharmlosen. Also auf so ein Protokoll unter Folter kann man sich nie verlassen.
Und trotzdem kommt es 2 Tage nach Heinrichs Verhaftung schon zu einem Gerichtsprozess. Wie lautet denn dann da die Anklage?
Heinrich wird wegen des Verstoßes gegen das sogenannte Heimtückegesetz angeklagt. Das heißt, er wird beschuldigt, Zitat, vorsätzlich eine unwahre Behauptung tatsächlicher Art aufgestellt zu haben, die geeignet ist, das Ansehen der Reichsregierung und das der NSDAP schwer zu schädigen. Zitat Ende. So wird dieses Gesetz definiert. Und der einzige Anklagepunkt ist tatsächlich der, an den Heinrich sich selbst überhaupt nicht erinnern kann, nämlich die angebliche Aussage über die Haftbedingungen der Kommunisten.
Da zeigt sich auch deutlich, wie die NS-Justiz vorgegangen ist. Es geht nicht um Wahrheitsfindung und eine unbelegte Beschuldigung kann dramatische Konsequenzen haben.
Ja, besonders spannend ist in dem Zusammenhang auch, was der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung zu Protokoll gibt. Nämlich, dass das keine einmalige Entgleisung von Heinrich gewesen sei, sondern eben ein Ausdruck seiner, Zitat, beharrlichen staatsfeindlichen Gesinnung. Der Richter verweist auf, Zitat, zweifelhafte Vergangenheit von Heinrich und einen, nochmal Zitat, liederlichen Lebenswandel. Und er bezeichnet Heinrich als Gegner der nationalsozialistischen Bewegung, der mit seinen Reedereien eine Gefahr für sogenannte urteilslose Menschen sei. Aber auch Heinrichs Neigung zu übermäßigem Alkoholkonsum wird in diesem Protokoll festgehalten.
Was heißt das denn dann im Ergebnis für Heinrich?
Das Gericht verurteilt ihn zu 6 Monaten Haft in einem Zuchthaus. Und diese 6 Monate muss Heinrich in einem Gefängnis in Zweibrücken absetzen.
Diese 6 Monate muss Heinrich aber nicht komplett absitzen. Er wird 6 Wochen vor Ende seiner Haftzeit entlassen. Und Grund dafür ist eine Generalamnestie von Hitler anlässlich der sogenannten Wahl 1936. Damit durften leicht bestrafte Kleinkriminelle und Menschen, die wegen leichterer Vergehen verurteilt wurden, frühzeitig raus.
Und Heinrich gehört dazu. Und er feiert das Ganze dann auch mit reichlich Alkohol, tourt ein bisschen durch die verschiedenen Kneipen und er trinkt Cognac, Bier und Wein.
Da wird mir schon beim Zuhören ganz schlecht.
Ja, und er landet dann schlussendlich in der Gastwirtschaft Sturmbillig in Neunkirchen. Und der Heinrich ist inzwischen ziemlich blau. Und in dem Zustand fällt er nachts um 2 Uhr 2 Polizeibeamten in Zivil auf. Mit denen fängt Heinrich dann ein Gespräch an und er sagt unter anderem:
Es kann so nicht mehr weitergehen wie in Deutschland.
Das und andere Stichwörter wie Internationale oder Kommunismus reicht leider auch schon, damit Heinrich erneut verhaftet wird. Und diesmal lautet die Anklage auf Vorbereitung zum Hochverrat.
Und ich finde das wirklich krass, dass so eine Aussage schon 1936 reicht, um wegen Vorbereitung zum Hochverrat angeklagt zu werden.
Ja, und nicht nur das. Die Anklage sorgt auch dafür, dass die Verhandlung vor dem sogenannten Volksgerichtshof in Berlin stattfindet. Und der Heinrich bringt dort zu seiner Verteidigung bei der Verhandlung an, er könne sich aufgrund seiner Trunkenheit an nichts von dem erinnern, was ihm zur Last gelegt wird.
Und es ist leider keine allzu gute Verteidigungsstrategie, weil Alkoholismus im Nationalsozialismus auch hart verfolgt wird.
Ja, und genau das geht auch aus der Urteilsbegründung des Volksgerichtshofs hervor.
Dem Angeklagten muss durch die Härte der Strafe zur Erkenntnis gebracht werden, dass im nationalsozialistischen Staat niemand das Recht hat, seinen persönlichen Wünschen nach Genuss so hemmungslos nachzuleben, dass in den Folgen dieses Genusses eine Gesetzesverletzung oder gar eine Gefährdung der inneren Ruhe der Volksgemeinschaft entsteht.
Trotzdem kommt Heinrich noch mit einem blauen Auge davon. Er wird zu einer Haftstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt. Aufgrund der bestehenden Rechtslage hätte er wegen Vorbereitung zum Hochverrat auch durchaus zum Tod verurteilt werden können.
Seine Haftstrafe sitzt er ja dann zum größten Teil wieder im Gefängnis in Zweibrücken ab. Wissen wir, wie es ihm da geht?
Ja, er hat tatsächlich viele Briefe aus der Haft an seine Mutter geschrieben und in einem davon erzählt er auch von seinem Haftalltag.
Früh um 5 werde ich wach. 5.30 Uhr erschallt aus der nahegelegenen Kaserne der Weckruf. 5.45 Uhr allgemeiner Aufstand im Gefängnis. 6.15 Uhr Kaffeeempfang nebst 170 Gramm Schwarzbrot. 7 Uhr Arbeitsbeginn. 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr Spaziergang. Das heißt, im Gefängnishof hintereinander gehen im Abstand von 2 Meter ohne zu sprechen. 12 Uhr Mittagessen. Dies besteht ebenfalls aus 170 Gramm Brot und dazu zum Beispiel eine steife Gurkensuppe. Ich sehe dich jetzt schon im Geist, wie du an diesem Wort herumbuchstabierst, aber ich kann dir versichern, Wenn man Hunger hat, und den habe ich, schmeckt sie ausgezeichnet.
Das sind tatsächlich sehr spärliche Rationen. Heinrich ist ein erwachsener Mann von inzwischen 34, 35 Jahren. Wie geht es denn nach Ende der Haftstrafe für Heinrich weiter, Jost?
Heinrich freut sich erstmal riesig auf seine Entlassung. In seinen letzten Briefen an seine Mutter schreibt er zum Beispiel, dass er sich auf den Obstgarten freut, darauf endlich mal wieder einen Apfel oder in eine Birne beißen zu können. Aber es kommt leider ganz anders für Heinrich und diesmal hat er deutlich weniger Glück.
Das heißt, er wird erneut angeklagt?
Nein, er bekommt sogar einen Entlassungsschein, aber erst am 24. November 1937, also einen Monat nach dem offiziellen Haftende. Aber auf dem steht folgender Vermerk, Zitat, Diehl wurde für die Staatspolizeistelle Saarbrücken in Schutzhaft genommen.
Was heißt das konkret?
Dass Heinrich Diehl ohne jede Begründung weiter in Haft bleibt und seine Mutter erhält darüber die folgende Mitteilung.
Ihr Sohn Heinrich Diehl wurde heute, 24. November, von hier ab nach dem Polizeipräsidium Weimar, Thüringen, verschubt.
Das heißt im Klartext, Heinrich wird ins KZ Buchenwald deportiert.
Und das KZ Buchenwald war tatsächlich eines der größten Konzentrationslager auf deutschem Boden und ist erst wenige Monate zuvor errichtet worden, nämlich im Juli 1937. Mhm.
Und das erkennt man auch an Heinrichs Gefangenennummer. Er bekommt die 2265 und wird mit dem roten Dreieck als politischer Häftling zwangsgekennzeichnet. Heinrich selbst wird zuerst dem berüchtigten Kommando Straßenbau zugeteilt. Das hatte eine immens hohe Sterblichkeitsrate. Auch in anderen Arbeitskommandos muss Heinrich Zwangsarbeit leisten. Wie es ihm dort ergangen ist, wissen wir nicht. Er schreibt zwar weiter seiner Mutter, aber Details aus dem Lageralltag kann er in den Briefen nicht mitteilen.
Trotz aller Strapazen und der unvermeidlichen Tuberkuloseinfektion überlebt Heinrich das KZ Buchenwald. Am 7. Mai 1945 kann er mit einem sogenannten Verfügungsbefehl der amerikanischen Befreier wieder in seine Heimat zurückkehren.
Inzwischen ist Heinrich 43 Jahre alt und wie alle KZ-Überlebenden ist er schwer abgemagert, krank, durch die harte Arbeit und die schrecklichen Erlebnisse im Lager früh gealtert und auch stark traumatisiert. Trotzdem versucht er, so schnell wie möglich wieder zu arbeiten. Bereits am 1. August 1945 tritt er seinen Dienst bei der Nachfolgebehörde des Feldbereinigungsamts an.
Also keine 3 Monate nach seiner Befreiung aus Buchenwald. Du hast eingangs gesagt, du hast von Heinrich Diehls Schicksal erfahren über seinen Sohn. Bisher haben wir aber noch nicht über eine Frau im Leben von Heinrich gesprochen.
Ja, das stimmt. Die lernt auch erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und des NS-Regimes kennen. Irmgard Augustine Hesen heißt sie. Sie ist 14 Jahre jünger als Heinrich und bringt bereits eine Tochter mit in die Ehe. Und die beiden wohnen erstmal gemeinsam im Haus von Heinrichs Mutter in Sprendlingen.
Jetzt saß Heinrich ja insgesamt über 9 Jahre in Haft für... ja, eigentlich ziemlich harmlose Äußerungen nach heutigen Maßstäben. Trotzdem bedeutete das zum damaligen Zeitpunkt ja, dass Heinrich vorbestraft ist mit entsprechenden Konsequenzen.
Und deshalb geht Heinrich auch schon ganz früh dagegen vor. Er stellt einen Antrag auf Aufhebung der beiden Urteile gegen ihn in der NS-Zeit. Und die erste Strafkammer des Landgerichts in Mainz gibt dem auch statt, weil die Verurteilungen ausschließlich aus politischen und weltanschaulichen Gründen, also wegen Heinrichs Gegnerschaft zum Nationalsozialismus, erfolgten. Damit ist Heinrich dann offiziell rehabilitiert und auch nicht mehr vorbestraft.
Ab 1949 kann Heinrich dann auch Entschädigung beantragen. Inwiefern bedeutet denn die Aufhebung der Urteile gegen ihn, dass er als politisch Verfolgter auch anerkannt wird?
Das wird ein entscheidender Punkt werden in den Entschädigungsverfahren. Den ersten Antrag auf Entschädigung stellt Heinrich am 13. Dezember 1949 beim Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forste in Rheinland-Pfalz. Er versucht da, eine Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts im öffentlichen Dienst zu beantragen. Dabei geht es ihm um seine Entlassung 1935, also um die Szene, in der er auch sein Arbeitsbuch zerreißt. Heinrich schreibt in seinem Antrag, dass er die Stelle aufgegeben habe, weil er von seiner bevorstehenden Verhaftung erfahren hätte und dass deshalb seine Beamtenlaufbahn verwehrt geblieben sei.
Nach allem, was sich dazu recherchieren lässt oder was dokumentiert ist, stimmt das ja so nicht. Und das sind ja auch Unterlagen, auf die das Amt bei seiner Entscheidung zurückgreift.
Ja, genau. Und deshalb wird Heinrichs Antrag am 1. Februar 1950 eben auch abgelehnt. Mit der Begründung, zwischen Heinrichs Ausscheiden aus dem Dienst und der Verhaftung habe ein knappes Jahr gelegen. Es ließe sich da kein Kausalzusammenhang feststellen. Außerdem wird bezweifelt, dass Heinrich in seinem, wie es heißt, dienstlichen und außerdienstlichen Verhalten überhaupt in ein Beamtenverhältnis übernommen worden wäre.
Das ist also direkt eine schwere Niederlage für Heinrich. Wie kommt er denn mit der Belastung zurecht?
Na, Heinrich ist definitiv ein schwerst traumatisierter Mann und er kann so hat es mir die Tochter seines besten Freundes dann später erzählt, nicht mehr in einem Bett schlafen, er legt sich nur auf den Fußboden, er ist oft einsam, meistens betrunken und wirkt nach Beobachtung von Mitmenschen in dieser Zeit auch irgendwie verloren. Auch wenn er Unterstützung hat, zum Beispiel durch seinen Freund Dr. Peter Fasel, der zwischen 1945 und 1947 auch Bürgermeister von Sprendling ist und der sich nach Heinrichs Rückkehr aus dem KZ wirklich sehr um ihn bemüht hat.
Die Traumata sind auch nicht das Einzige, was Heinrich belastet, zumal er ja wirklich sehr lange im KZ und auch in den Arbeitslagern war.
Ja, vor allem seine Tuberkuloseerkrankung, die er sich dort eingefangen hat, die macht ihm stark zu schaffen. Und das führt dazu, dass er krankheitsbedingt irgendwann auch gar nicht mehr arbeiten kann. Im April 1950 wird er, da ist er 48 Jahre alt, schon früh verrentet. Und weil seinem Antrag auf Wiedergutmachung nicht stattgegeben worden ist, bekommt er auch nur eine kleine Invalidenrente.
Das ist für die Familie ein harter Einschnitt und eine große finanzielle Belastung, denn wir befinden uns in den 1950er Jahren in Westdeutschland und da ist immer noch der Mann der Hauptverdiener und auch Ernährer der Familie.
Ja, und nicht zuletzt deshalb versucht Heinrich natürlich weiter Entschädigungen für das erlittene Unrecht zu erhalten. Ab dem 22. Mai 1950 tritt ein neues Landesgesetz in Rheinland-Pfalz in Kraft und damit ist es möglich, eine Entschädigung für den Schaden an Freiheit und für den Schaden am wirtschaftlichen Fortkommen zu stellen. Das heißt, Heinrich kann jetzt sowohl für die Haftzeit Entschädigung beantragen, als auch dafür, dass ihm dadurch ja finanzielle Einbußen entstanden sind. Für Zwangsarbeit selber gab es ja kein Geld und auch keine Rentenansprüche, so zynisch das auch klingt.
Und wenn man so auf Heinrichs Lebenslauf guckt, müsste man eigentlich sagen, da sollte er gute Chancen haben, dass sein Antrag bewilligt wird.
Ja, das sollte man meinen. Ne? Heinrich legt auch seinem Antrag vom 1. Juli 1950 die geforderten Unterlagen bei. Dazu gehört sein Säuberungsbescheid, sein Buchenwaldausweis und das Dokument, das ihn als Opfer des Faschismus ausweist. Aber nur einen Monat später erhält Heinrich ein Schreiben, dass sein Säuberungsbescheid nicht anerkannt wird. Und zwar deshalb, weil er von 1931 bis 1935 NSDAP-Mitglied war und danach keiner anderen politischen Gruppierung zugeordnet werden kann, die zu den Verfolgten des NS-Regimes gehören.
Das heißt, obwohl Heinrich im KZ Buchenwald mit dem roten Winkel zwangsgekennzeichnet war, spricht man ihm jetzt ab, politisch verfolgt worden zu sein. Und das hat auch wirklich Konsequenzen. An der Stelle nochmal eine Triggerwarnung. Das geht darum, dass Heinrich damit auch nicht leben möchte.
Genau. Das ist es, was am Ende passiert. Und auch wenn es Menschen gibt, die Heinrich wirklich helfen wollen, auch indem sie anderslautende Dokumente besorgen, das hilft ihm alles nichts. Und im November 1951 ist Heinrich so verzweifelt, dass er versucht, seinem Leben selbst ein Ende zu setzen. Er fühlte sich dem allen nicht mehr gewachsen. Er wird allerdings gerade noch rechtzeitig gefunden und wird dann erstmal in eine Pflegeanstalt in Alzey eingewiesen und behandelt. Und seine Frau Irmgard, die ist zu dem Zeitpunkt so im dritten oder vierten Monat mit Zwillingen schwanger.
Jetzt gibt es ja zum letzten Antrag, den Heinrich Diehl 1,5 Jahre zuvor im Juli 1950 gestellt hat, noch keinen finalen Bescheid. Wann fällt da die Entscheidung?
Die fällt erst am 8. Februar 1952. Der Antrag wird erneut abgelehnt und in der Begründung berufen sich die Entscheider auf Heinrichs Verurteilung von 1936.
In der Urteilsbegründung des Sondergerichts Darmstadt wird Diehl als haltloser Mensch bezeichnet, der oft und gerne dem Alkohol zuspricht. So kann seine spätere Verbringung in das KZ Buchenwald zum wesentlichen Teil auch auf die Neigung zur Asozialität durch seine Trunkenheit zurückgeführt werden.
Ja, dass in dieser Urteilsbegründung von 1936 aber auch steht, Heinrichs Tat sei Ausdruck seiner, Zitat, beharrlichen staatsfeindlichen Gesinnung, das bleibt unerwähnt.
Zumal das Landgericht die Urteile 1949 ja a. auch aufgehoben hat und b. Heinrichs politische Verfolgung darin bestätigt.
Ja, absolut. Heinrich will das Urteil auch nicht akzeptieren und deshalb reicht er im März Klage gegen diesen Bescheid ein. Wenige Tage danach, am 11. März 1952, bringt seine Frau Irmgard dann Zwillinge zur Welt, Wilhelm und Margarete.
Aber Wilhelm und Margarete werden ihren Vater nie richtig kennenlernen, denn Heinrich stirbt am 29. Juli 1952 mit 50 Jahren an den Folgen der Tuberkulose.
Und was richtig bitter ist, nur wenige Tage zuvor erhält er noch den Brief, in dem seine Klage abgewiesen wird. Und jetzt sitzt seine Frau Irmgard da mit ihrer ersten Tochter und zwei Säuglingen in einer absolut prekären Situation, denn die Hinterbliebenenrente, die reicht vorn und hinten nicht für die Familie. Zudem hat sich Heinrich auch noch verschuldet und jetzt flattern die ganzen Mahnungen ins Haus.
Das muss für Irmgard wirklich eine absolut verzweifelte Situation gewesen sein.
Das war das ganz sicher. Und auch deshalb nimmt Irmgard jetzt den Kampf um die Wiedergutmachung für Heinrich wieder auf. Aber das kostet natürlich alles Geld, denn ohne Anwälte ist die Hoffnung gering. Und der letzte Anwalt von Heinrich, der verlangt jetzt Vorkasse. aber zu einer Zahlung kommt es nicht mehr, denn der Anwalt stirbt plötzlich im Frühjahr 1953. Es gibt aber dann doch einen kleinen Lichtblick. Kurz vor seinem Tod hat der Anwalt dem Landgericht in Mainz noch mitgeteilt, dass es ein neues Säuberungsverfahren in Sachen Heinrich Diehl geben soll.
Das heißt, damit kann der Rechtsweg erstmal weiter beschritten werden, weil so eine entscheidende Frist gewahrt wurde.
Genau so. Außerdem hilft Irmgard jetzt ein neuer Anwalt. Der erreicht für sie die Bewilligung des Armenrechts. Und damit wird sie finanziell enorm entlastet und kann so die Klage gegen die bisherigen Bescheide fortführen. Außerdem tritt im September 1953 das sogenannte Bundesergänzungsgesetz in Kraft. Auch hiermit eröffnen sich neue Möglichkeiten.
Jetzt ist ja ein Grund, dass die Anträge von Heinrich bisher abgewiesen wurden, der Zweifel daran, dass er wirklich aus politischen Gründen verfolgt wurde. Wie geht der Anwalt denn gegen diese Zweifel vor?
Ja, Heinrich hatte schon im ersten Verfahren Zeugen genannt, die seinen Sinneswandel bestätigen sollten, aber die wurden nie gehört. Und genau da setzt der neue Anwalt eben jetzt auch an. Am Ende können sie 4 ehemalige Mithäftlinge ausfindig machen, die mit Heinrich im Block 39 in Buchenwald waren, wo die sogenannten Politischen inhaftiert wurden. Auch Heinrichs Freund, der Arzt Dr. Peter Fasel aus Sprendlingen, stellt sich als Zeuge zur Verfügung. Und damit gelingt es dem Anwalt tatsächlich, dass die Klage gegen die Ablehnung von Heinrichs Entschädigungsantrag zugelassen wird.
Am 9. Juni 1954, also 2 Jahre nach Heinrichs Tod, kommt es dann zur Beweisaufnahme. Es werden aber nicht nur die vom Anwalt genannten Zeugen gehört, sondern auch ehemalige NSDAP-Mitglieder.
Ja, darunter der ehemalige Ortsgruppenleiter Bernhard und ein Friseur aus Alzey. Und die Frage, die geklärt werden soll, ist, wie glaubhaft ist Heinrichs Abkehr vom Nationalsozialismus? Und interessanterweise bestätigen alle geladenen Zeugen, dass Heinrich sich schon ab 32 von der NSDAP entfernt hat. Der Friseurmeister Franz Renz gibt zum Beispiel an, es habe ab dem Zeitpunkt erhebliche Differenzen zwischen ihm und Heinrich gegeben. Heinrich sei auch von der Kreisleitung der NSDAP in Alzey als politisch unzuverlässig bezeichnet worden. Aber Renz sagt eben auch, dass Heinrich davor die rechte Hand des ehemaligen Ortsgruppenleiters Bernhard gewesen ist und seines Erachtens der, Zitat, geistige Inspirator. Der Ortsgruppenleiter selbst gibt bei der Zeugenbefragung ebenfalls an, Heinrich hin und wieder verwarnt zu haben, wegen unbesonnener Äußerungen, die nicht in Einklang mit der Parteilinie standen.
Das heißt aber, alle Zeugen bestätigen, dass Heinrich wegen seiner politischen Äußerungen verhaftet und inhaftiert wurde.
Genau. Und so sieht es dann auch am 30. Oktober das zuständige Gericht und verurteilt das Land Rheinland-Pfalz zu einer Zahlung von 15.875,91 Mark als Haftentschädigung. Und hier wird auch Heinrichs Gegnerschaft zum Nationalsozialismus im Urteil endlich anerkannt.
Die Kammer ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme davon überzeugt, dass Heinrich Diehl wegen seiner gegen den Nationalsozialismus gerichteten Überzeugung durch nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen verfolgt und seiner Freiheit beraubt worden ist.
Die zugesprochene Entschädigung ist in den 1950er Jahren so richtig viel Geld, bedingt eben durch die lange Haftzeit von Heinrich im KZ Buchenwald.
Und weil das so viel Geld ist, macht das Land Rheinland-Pfalz das, was in solchen Fällen üblich ist: Es geht in Berufung.
Ja, und zwar ganz am Ende der kompletten Berufungsfrist natürlich von 3 Monaten. Das heißt, am 9. Februar 1955 erfährt Irmgard Diehl, dass sie auch weiterhin auf eine Entschädigungszahlung warten muss. In der Berufungsbegründung werden dann wieder die Vorwürfe aus den Urteilssprüchen von 1936 angeführt. Also es geht wieder um den Vorwurf, Heinrich wäre ein Trinker und haltloser Mensch gewesen. Und auch die Aussage des Friseurmeisters Renz erhält jetzt hier Einzug. Heinrich sei der geistige Inspirator der Ortsgruppe gewesen.
Und alle anderen Aussagen der Zeugen, dass Heinrich sich politisch gegen die NSDAP und den Nationalsozialismus geäußert hat, die bleiben außen vor.
Genau, die finden überhaupt keine Berücksichtigung und es gibt in der Begründung der Berufung einen Satz, der ist wirklich entlarvend.
Nach der Verbüßung auch dieser Haftstrafe wurde der Verfolgte sodann, weil er als ein haltloser, verärgerter und infolge seiner Trunksucht auch zur Asozialität neigender Mensch angesehen wurde, in Schutzhaft genommen und ins KZ gebracht.
Da wird 1:1 das Nazi-Urteil wiederholt und alle Zeugenaussagen zu Heinrichs politischer Einstellung werden komplett ignoriert.
Und dieser Berufung wird dann stattgegeben, obwohl da wieder auf die aufgehobenen Urteile von 36 zurückgegriffen wird?
Nein, die Berufung wird diesmal tatsächlich abgelehnt. Aber die Anwälte von Irmgard Diehl machen leider einen entscheidenden Fehler. Sie stellen eine Revision in Aussicht. Und zwar, weil sie die Frage geklärt haben wollen, inwiefern Heinrich durch seine Parteizugehörigkeit der Diktatur der NSDAP Vorschub geleistet hat. Das ist eine Grundsatzfrage, ne? Und blöderweise sagt das Oberlandesgericht Koblenz, okay, gut, da müssen wir das vor dem Bundesgerichtshof, dem BGH, klären.
Das heißt, obwohl die Berufung des Landes Rheinland-Pfalz abgelehnt ist, geht es jetzt trotzdem in die nächste Instanz.
Genau das.
Der Prozess beginnt dann ein halbes Jahr später, am 4. Februar 1956. Und der Bundesgerichtshof muss jetzt entscheiden, ob und unter welchen Umständen ein ehemaliges NSDAP-Mitglied überhaupt entschädigungsberechtigt ist.
Und der Anwalt der Familie Diehl vertritt hierzu den Standpunkt, dass Heinrich, als er 1931 in die NSDAP eingetreten ist, noch gar nicht wissen konnte, was nach der Machtübertragung an die Nazis folgte. Und dass er sich, als er das erkannte, von der Partei distanziert hat. Und deswegen kann halt nicht von Vorschub leisten die Rede sein.
Wie steht der Bundesgerichtshof denn zu dieser Argumentation?
Ja, zu entscheiden hat der 4. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs und der besteht aus 6 Männern. 5 davon sind ehemalige NSDAP-Mitglieder. Und im Gegensatz zu Heinrich sind die der Partei erst beigetreten, als schon völlig klar war, worauf das Ganze hinausläuft. Der Senatspräsident Guido Schmidt zum Beispiel 1937, der Bundesrichter Kurt Wüstenberg sogar noch 1940, da hatten die Nazis schon den Zweiten Weltkrieg begonnen.
Das heißt, ehemalige Nazis entscheiden jetzt über jemanden, der sich frühzeitig von der Partei abgewendet hat, in die sie später noch eingetreten sind.
Genau so ist das ja. Und so urteilt der 4. Senat des Bundesgerichtshofs, dass der Familie Diehl eine Entschädigung hätte verweigert werden müssen, weil Heinrich Diehl dem NS-Regime mit seiner Tätigkeit in der Ortsgruppe Sprendlingen Vorschub geleistet hätte. Und das ist auch deshalb so besonders bitter, weil selbst der Ortsgruppenleiter Bernhard nach Ende des NS-Regimes nur als Mitläufer der Kategorie 4 eingestuft wurde. Genauso wie der Gärtner, der als SA-Scharführer Heinrich nach der Szene in der Kneipe denunziert hat. Und nicht zu vergessen die vielen Ärztinnen, Juristinnen, Polizistinnen, die ohne Unterbrechung ihre Karriere fortsetzen konnten.
Und weil es sich um ein Urteil des Bundesgerichtshofs handelt, des höchsten deutschen Gerichts, ist auch keine weitere Berufung mehr möglich.
Das ist so. Und es heißt eben auch, Irmgard Diehl muss die Prozesskosten tragen. Die Anwälte, die sie in der Sache vertreten haben, stellen zudem insgesamt über 1000 Mark in Rechnung. Das ist ein Geld, das die Familie einfach nicht hat. Denn an der wirtschaftlichen Lage der Familie Diehl hat sich überhaupt nichts geändert.
Das heißt, Irmgard ist nach diesem finalen Urteil 1956 wirklich in einer absolut prekären Lage.
Ja, absolut. Sie verlässt dann auch Sprendlingen, zieht zu ihren Eltern nach Düsseldorf und für Irmgard bleibt der einzige Weg raus aus den Schulden, dann doch noch irgendwie die Entschädigung zu erhalten. Und deshalb versucht sie es immer weiter, erhält ebenso weiter Ablehnungsbescheide, die sich eben alle auf das BGH-Urteil stützen. Und in ihrer Verzweiflung richtet sie sich im März 1961 sogar an die Europäische Menschenrechtskommission, aber auch die kommt im Dezember 1962 zu dem Schluss, dass sie nicht zuständig ist.
Es folgen ja noch weitere Änderungen und Verbesserungen am Bundesentschädigungsgesetz in dieser Zeit. Ergibt sich da irgendwo eine Chance für Irmgard, doch noch eine Entschädigung zu erhalten?
Nee, leider nein. Sie versucht zwar noch einige Male, aber am Ende werden die Anträge jedes Mal mit Berufung auf das BGH-Urteil abgelehnt. Und alles, was Irmgard nach über 15 Jahren Kampf mit den Entschädigungsbehörden und Gerichten bleibt, ist halt ein riesiger Schuldenberg. Und am Ende sind 4 Entschädigungsbehörden in den Fall involviert, 4 Gerichtsinstanzen, 13 Rechtsanwälte und einige engagierte Privatpersonen, Politikerinnen und Expertinnen. Aber bis zu ihrem Tod im Jahr 2006 ist dieser ganze Kampf für Irmgard umsonst.
Jetzt hat der Bundesverband NS-Beratung ja über Irmgard Diehl von dieser Lebensgeschichte erfahren. Ist es euch denn gelungen, nachträglich noch irgendeine Form von Entschädigung oder Anerkennung für Heinrich zu erreichen?
Also eine Entschädigung in materieller Form hat die Familie nie bekommen können. Und das hat schon zu sehr starker Verbitterung in der Familie geführt. Aber ich denke, es war für die Familie eben auch wichtig, dass die Geschichte von Heinrich Diehl überhaupt mal erzählt wurde. Und wir haben, als wir die Geschichte bei Zum Feind gemacht erzählt haben, ganz viele sehr empathische Kommentare bekommen, die wir auch Heinrichs Sohn Wilhelm haben zukommen lassen. Und das hat ihn sehr gefreut. Und dann kann ich noch berichten, dass im Juni 24 vor dem Haus der Familie Diehl in Sprendlingen ein Stolperstein für Heinrich Diehl verlegt werden konnte. Und auch da war sein Sohn Wilhelm dabei. Und dazu noch eine ganze Menge Sprendlinger Bürgerinnen und Bürger. Der Ortsbürgermeister hat Heinrich Diehl gewürdigt und dann war noch eine alte Dame da, die hat Heinrich Diehl sogar noch gekannt und konnte dem Wilhelm Diehl ein wenig über seinen Vater erzählen. Und das war für seinen Sohn eben auch sehr wichtig und hat ihn und mich auch sehr berührt.
Das heißt, am Ende konntet ihr wenigstens dafür sorgen, dass Heinrich ein bisschen Anerkennung erfährt für seine Leidensgeschichte und auch für ja, die Nichtanerkennung seines Leidens und auch seiner politischen Verfolgung durch die Bundesrepublik.
Am Ende ist das, was wir erreichen konnten, richtig. Für die Familie wäre es allerdings extrem wichtig gewesen, auch eine materielle Entschädigung zu bekommen.
Und verdient an der Stelle. Vielen Dank dir, Jost, für diese eindrückliche Schilderung der Geschichte von Heinrich Diehl und seiner Familie, die eben auch darunter gelitten hat, dass Heinrich Diehl nie Anerkennung bekommen hat und auch keine Entschädigung für das Unrecht, das ihm während des Nationalsozialismus widerfahren ist.
Sehr gerne.
Und falls ihr jetzt denkt, ich würde mich auch gerne mal mit solchen Geschichten befassen und in diesen Quellen lesen wollen zu den Entschädigungsverfahren, dazu müsst ihr gar nicht selber HistorikerInnen sein. Im Themenportal Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts im Archivportal D könnt ihr selbst solche Quellen suchen und lesen. Dort werden alle verfügbaren Wiedergutmachungsakten digitalisiert. Und zu diesem Prozess der Wiedergutmachung gibt es auch einen eigenen Podcast. The German Wiedergutmachung heißt der. Und da geht es nicht nur um einzelne Schicksale, sondern auch darum, wer entschädigt wurde und wann. Wie der gesamte Prozess der Wiedergutmachung verlaufen ist, der auch heute noch andauert. Außerdem möchten wir euch den Podcast Sprechende Akten vom Landesarchiv Baden-Württemberg ans Herz legen. Auch da geht es um die Geschichten, die sich zum Beispiel aus dem Schriftverkehr zur Wiedergutmachung herauslesen lassen. Beide Podcasts findet ihr direkt im Themenportal. Ihr merkt schon, da tut sich gerade richtig viel. Dieser Podcast hier, Zum Feind gemacht, der ist ein Projekt vom Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte, gefördert vom Bundesministerium der Finanzen. Der Bundesverband hat das Projekt Zum Feind gemacht 2022 ins Leben gerufen, zeitgleich das 30. Jahr seines Bestehens und das Gedenkjahr der Wiedergutmachung. Seit Februar 2024 ist Zum Feind gemacht eingebunden in das Themenportal Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts. Ihr könnt uns aber auch einfach via Social Media folgen. Zum Feind gemacht findet ihr auf Facebook, YouTube, Instagram, Threads und TikTok.